sagt zum Abschied leise Yippie. Als ich diesen Buchtitel gelesen habe, dass der bald rauskommt, da wusste ich, Arsch auf Eimer. Mit der Autorin möchte ich sprechen in meinem Podcast. Ich fühle das und ich spüre das so sehr und ich möchte euch das so gerne mitgeben. Ja, unsere Kinder loszulassen, das ist manchmal herausfordernd. Aber das ist doch unser Ziel. Sie mit ihren Flügeln zu sehen, wie sie fliegen, wie sie groß werden, wie sie immer mehr ein Stück sie selbst werden. Ganz ehrlich, ich finde das wundervoll als Mama bei meinen Kindern. Heute spreche ich mit Natalia Klüver. Sie ist Autorin dieses Buches, sagt zum Abschied leise Yippie, beim Kössel Verlag auch erschienen, beim gleichen Verlag, wo bald mein Buch erscheint. Starke Gefühle, starker Halt, Selbstregulation für dein Kind und dich kannst du jetzt vorbestellen. Starke Gefühle gibt es auch beim Yippie-Yeah-Abschied sagen. Absolut. Lohnt sich aber auch schon vorher damit anzufangen, starke Gefühle gut halten zu können. Wenn du Unterstützung für dich möchtest und oder in deinem Familienleben, gerne begleite ich dich mit meinen Coachings und Beratungen. Jetzt freue ich mich unglaublich auf diese Folge mit Natalia. Wir sprechen über Freude, Angst, Zweifel beim Loslassen, beim Flügelausbreiten bei den Kindern. Wir sprechen darüber, wie wichtig es ist, auch für unsere Kinder, dass wir unseren Weg gehen, dass wir ihnen zeigen können, wer wir noch sind, außer Elternteile, als Mensch, welchen Mehrwert es hat und dass es nicht gut ist, wenn wir unsere Kinder auf Dankbarkeit trimmen und noch vieles mehr. Ein super spannendes Gespräch. Schön, dass du dabei bist.
Willkommen bei meinem Podcast Chaos, Herz und Wachstum. Dem Familienpodcast rund um die Schulzeit. Mein Name ist Kiran. Ich bin Ergotherapeutin, Familienberaterin, ADHS-Trainerin, Embodiment-Coachin und vor allem Mensch und Mama von 3 Kindern. Mit meinem Podcast und meinen Beratungen bin ich dein Anker für stürmische Zeiten und Leuchtturm, um dein Kind und auch dich bindungsstark durch die Wackelzahnpubertät und die Schulzeit zu begleiten. Gerade auch wenn Neurodivergenz bei euch in der Familie eine Rolle spielt. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich mega, dass du da bist. Dein Buch, als ich das gesehen habe, den Titel, da wusste ich, ich muss dich in den Podcast kriegen.
Das freut mich total.
Weil es mit, irgendwie auch eine Aussage gerne ist. Sag zum Abschied leise Yippie, dass wir uns über die Flügel freuen dürfen. Wie bist du dazu gekommen, das Buch zu schreiben?
Das ist tatsächlich, ich bin ja bei all meinen Büchern, verarbeite ich sozusagen immer das, was mich persönlich gerade beschäftigt. Es ist eine gute Möglichkeit, die Recherchen, die man macht, dann auch für sich selber zu benutzen. Von daher mag ich meinen Beruf als Journalistin total gerne, wenn man immer ein Stück schlauer wird. Und das ist tatsächlich, beschäftigt mich das sehr bei meinen Kindern gerade. Mein Großer, der ist jetzt 14, als ich das Buch geschrieben habe, war er 13. Mein Mittlerer ist jetzt 11, da hat sich in dem Jahr, seit ich das Buch geschrieben habe, vor einem Jahr mit 10 auch ordentlich was getan. Da konnte ich von dem, was ich mir angelesen habe als Recherche für das Buch, auch ordentlich von profitieren. Meine kleine Tochter ist 7, die ist also noch nicht da drin, wobei auch da geht das schon los mit diesem Abschied nehmen, Yippie sagen und sich freuen, dass die Kinder immer so ein Stück weiter selbstständig werden. Und mein großer Sohn, der hat tatsächlich, ist er irgendwie über Nacht selbstständig geworden und groß geworden. Und man stellte, auf einmal stellte ich fest, so ups, der ist irgendwie kein Kind mehr. Und der braucht mich auch gar nicht mehr so richtig. Und diese Szene, die über Nacht ist, die beschreibe ich auch tatsächlich im Buch. Und das war wirklich sprichwörtlich über Nacht. Er war nämlich zum Übernachten auf einer Übernachtungsparty und war sich erst total unsicher, ob er da übernachten mag. Es war die erste Übernachtungsparty, auf der er je war, und er wollte nicht so richtig hin, und dann ist er doch hingegangen. Dann kam eine Nachricht: Mama, kannst du mich abholen? Und dann meinte ich so: Ach komm, probier's noch ein bisschen und ansonsten setze ich mich aufs Rad. Und dann kam nichts mehr von ihm. Da ich dachte, okay, ist ja alles gut. Und dann kam irgendwann eine Nachricht: endlich mal eine Nacht durchmachen. Und dann hat er mir irgendwann nochmal geschrieben: Hab 5 Colas getrunken und nicht geschlafen. Und dann habe ich gedacht: Okay, er ist fein, er ist groß. Und am nächsten Tag war es wirklich so, als ob er über Nacht einfach groß geworden ist. Er musste dann sehr viel schlafen und war natürlich sehr müde und hatte wirklich nur einen Cola-Rausch, und war ich dann auch schon mal ganz beruhigt, dass es wirklich nur Cola war. Das war so eine Art Initialzündung, wo ich dachte so, okay, es ist irgendwie auch total großartig und schön, wenn die Kinder groß und selbstständig werden. Man bekommt selber ja auch unglaublich viele Freiheiten geschenkt. Und das war tatsächlich so dieses Übernacht-Erweckungserlebnis, was mich dazu gebracht hat. Das ist eigentlich ein Buchthema. Das ist eigentlich was, ich möchte anderen Müttern gerne mithelfen, die Kinder loszulassen, weil das auch so ein unglaublich wichtiger Schritt ist für die Kinder, dass wir sie loslassen.
Ganz spannend, meine Kinder, wir haben Parallelkinder gekriegt.
Ah. Und ganz viele Menschen in meinem Umkreis, das ist total witzig.
Ja, auch drei, auch ganz ähnlich. Und ich kann sagen, jetzt wo wir die Podcastaufnahme gerade machen, ist mein jüngstes Kind das erste Mal auf Klassenfahrt. Ich glaube, wenn die morgen nach Hause kommt, wird die auch ein Kopf größer sein. Und
genau, diese Momente, wo man das Gefühl hat, da kommt ein bisschen auch ein anderes Kind, was dann aus dem Bus wieder aussteigt und auch unglaublich stolz auf sich selber ist, dass es das zum Beispiel geschafft hat. Also das habe ich bei uns auch immer gemerkt. Also mein Mittlerer war jetzt gerade auf Klassenfahrt und seit der Klassenfahrt wird auf einmal das ganze Zimmer voll mit Deo gesprüht morgens, bevor er in die Schule geht. Also lauter so Sachen, wo man dann merkt, so okay, es wird jetzt auch sehr viel häufiger geduscht als früher. Da ist wohl irgendwas, hat sich da eindeutig verändert. Und ich finde es total schön, weil es ist einfach eine neue Phase, die begonnen hat. Und das ist also total spannend. Sie werden selbstständiger.
Ja, ich fühle es und ich fühle auch tatsächlich genau den Spirit von deinem Buch und diese Freude. Und genauso wie du das aber auch beschrieben hast und jetzt auch vor der Klassenfahrt, das Kind freut sich, aber da paar Stunden war da auch Schiss dabei. Also es ist jetzt nicht nur, dass die Flügel sofort kommen, aber es ist so, schaffe ich es? Nicht? Ja. Ja, nein, ich habe es geschafft.
Ja, genau, das hast du gut beschrieben.
Worauf dürfen wir Eltern uns denn freuen, wenn die Kinder größer werden?
Also einmal dürfen wir uns ganz egoistisch auf mehr Zeit für uns freuen, weil wir einfach nicht mehr so viel da sein müssen. Dieses Fremdbestimmtsein, was ich weiß, es geht nicht allen so, aber ich weiß, es geht vielen so. Mir ging das so, dass ich dieses Fremdbestimmtsein gerade in der Kleinkindzeit und in der Babyzeit schon manchmal auch wirklich schwierig fand. Ich fand es manchmal schwierig auszuhalten und das hört dann irgendwann einfach auf. Also das ist auch so eine Sache, die so ganz plötzlich merkt man so, hey, ich habe nachmittags wieder Zeit für meinen Kaffee. Ich kann selber entscheiden, was ich machen will, weil sie kommen ja auch gut ohne uns klar und sie sollen es ja auch. Das ist ja auch irgendwie die Hauptaufgabe von uns Eltern, auch wenn es manchmal ein bisschen schmerzhaft ist, ist es ja auch, uns in gewisser Weise schon auch überflüssig zu machen. Denn das sollen ja selbstständige Menschen sein, die einmal alleine leben können. Ich glaube, kein Elternteil möchte, dass die Kinder einfach abhängig von einem sind. Und von daher machen wir ja unsere Arbeit gut, wenn wir die Kinder so weit hinbringen, dass wir zumindest eine gewisse Zeit am Tag mehr und mehr überflüssig werden. Und das bringt uns wieder viel, viel mehr Freiheiten. Und das ist auch so das, worauf ich den Fokus ein bisschen lenken wollte mit dem Buch. Einfach das Positive zu sehen. Denn das hilft unglaublich auch mit diesem Schmerz des Loslassens, der natürlich da ist. Es ist immer eine Melancholie, wenn einem vor Augen geführt wird, es verändert sich was. Man wird mit dem eigenen Älterwerden konfrontiert und lauter diese ganzen Dinge, das kommt ja alles zeitgleich. Und wenn man sich dann bewusst auf die positiven Dinge einfach konzentriert, dann hilft es auch, diesen Schmerz viel, viel besser zu ertragen und auch irgendwie in was Positives umzuwandeln. Und was auch kommt und was wir gewinnen, sind wirklich tolle Kinder, mit denen wir so richtig auf Augenhöhe reden können, die wir nochmal ganz neu kennenlernen und die Gespräche, die man mit größeren Kindern führen kann, die haben ja ich will jetzt nicht sagen Niveau, ja doch, es ist schon ein ganz anderes Niveau, als es vorher ist. Wir lernen unsere Kinder ganz anders und neu kennen und man kann diskutieren über Politik und was sie beschäftigt und das ist unglaublich bereichernd, also finde ich jedenfalls. Also ich habe mir letztens mit meinem Sohn seine Spotify-Playlist angeguckt und das war einfach total großartig und mir erklären zu lassen, wieso findest du das gut und wir haben uns dann die Lyrics angeguckt und sowas. Und da ist man ja auf einer ganz anderen Ebene, als wenn einem ein Kindergartenkind von seinem Kindergartenalltag erzählt.
Ja, ich mag das auch so sehr, weil für mich zum Ausdruck, die werden immer mehr sie selbst. Das ist nicht an allen Stellen leicht, finde ich als Mama, aber es ist wundervoll.
Es ist tatsächlich, muss man sich ja auch in dieser Phase mit dem Abgrenzen auseinandersetzen. Und auch da hilft es einfach. Ich habe für das Buch auch sehr, sehr viel recherchiert, auch um zu verstehen, was passiert eigentlich im Kopf von meinen Kindern. Und auch diese Abgrenzungsmomente, wo wir ihnen peinlich sind. Ich habe immer gedacht, ich wäre irgendwie eine coole Mutter und auf einmal bin ich meinem Sohn doch manchmal peinlich und das sagt er mir dann auch. Also vor allem der Große sagt mir das ganz unverhohlen. Und Mama, das war jetzt schon echt ein bisschen cringe, wie du da eben geredet hast. Oder ja, so. Und dann denke ich so, ja, okay, er hat ja auch recht und es ist auch okay, dass er es mir zurückkoppelt, ja. Aber ich sehe es gar nicht ein, mich deshalb immer zu ändern. Und es ist tatsächlich auch so ein bisschen unsere Aufgabe, dass sie uns auch mal peinlich finden. Wir müssen ihnen ja auch Reibung bieten, damit sie sich abgrenzen können. Ja. Und in der Recherche zum Buch habe ich auch festgestellt, wie wichtig das ist. Also auch diese typische Pubertätsphase, wo sie dann mal sagen, wir sind doof und wir verstehen sie nicht. Auch das ist wichtig, um einfach ein Stück zu sich selber zu finden.
Ja. Mama, aber bitte nicht mit dieser Leggings zum Elternabend.
Ja, das kenne ich auch.
Habe ich schon gehört. Und dann habe ich wirklich schwer überlegt. Und ich hatte ehrlich gesagt vor, mich umzuziehen und dann war irgendwas und dann musste ich so knapp los, da habe ich es nicht mehr geschafft, mich anzusehen. Du hast es schon ein bisschen erwähnt. Yippie zum Abschied sagen sozusagen ist nicht nur einfach. Was macht es denn vielleicht auch schwierig? Was sind so Themen, die deiner Recherche, deiner Erfahrung nach da schwer sind, Yippie zu sagen?
Also es ist natürlich, ist es einfach ein Abschied von dieser ganz intensiven Zeit, wo die Kinder uns brauchen und wo wir Eltern auch irgendwie die Nummer eins sind, wo wir die sind, zu denen man geht, wenn man Probleme hat, bei denen man Rat sucht. Wir sind auch irgendwie ja doch auch Personen, zu denen man irgendwie aufblickt, wo man sagt, die haben einfach Ahnung und wenn die das sagen, dann wird das schon so stimmen. Und auf einmal kommt die Pubertät und es wird alles angezweifelt, was man sagt. Es ist ja wirklich bei den kleinsten Kleinigkeiten wird es erstmal in Zweifel gestellt und auf einmal ist man in dieser Position, dass einem die Kinder ganz genervt erklären, wie denn das jetzt auf dem Handy funktioniert. Also schon allein das ist manchmal, wo man so denkt, so Gott, bin ich jetzt so alt. Und mein Sohn sagt dann immer gerne, Mama, du machst es wie so ein Boomer. Und er weiß genau, dass er mich damit zur Weißglut bringt, weil ich das absolut nicht will. Und mit solchen Sachen, das macht er wirklich absichtlich. Und man merkt einfach, man ist nicht mehr die Nummer eins. Und bei vielen Problemen werden oft dann auch erstmal die Freunde konsultiert und nicht man selber. Glücklicherweise erfahre ich dann die meisten Dinge dann doch, auf jeden Fall glaube ich es, das weiß ich auch nicht zu 100%, aber diese Grundsteine dafür legt man ja auch vorher, dass die Kinder trotzdem Vertrauen haben. Aber es ist trotzdem, und da kann ich alle beruhigen, es ist nicht schlimm und es ist auch nicht gleich ein Grund zur Sorge, wenn die Kinder ein weniger in ihren Alltag einbeziehen, sondern ganz viel mit ihren Freundinnen und Freunden klären. Und das haben wir ja früher zum gewissen Teil auch selbst gemacht. Also mein Sohn wollte partout keinerlei Aufklärungsgespräche mit mir führen. Der hat das in der Schule gehabt und dann habe ich ihn gefragt, so wie man das denn machen soll, willst du noch mehr wissen und hast du Fragen und kannst mich immer fragen? Und da habe ich auch angeguckt, so, nee Mama, ich werde bestimmt nicht dich fragen. Und da war ich erst auch total getroffen und habe gedacht, oh Gott, und dann habe ich gedacht, okay, es ist okay und ich vertraue ihm, dass er sich seine Infos sucht und die in der Schule viel lernen und so. Und dann habe ich gefragt, du weißt, wie du dich informierst? Und er hat gesagt, ja klar, wieso soll ich das nicht wissen? Und dann habe ich gesagt, du weißt so die wichtigen Sachen, Verhütungsmittel, Krankheiten. Er so, ja, ja, das weiß ich alles. Und ich so, okay, dann ist gut. Und dann habe ich ihn auch nicht weiter genervt. Und ich denke immer, wenn man dabei ein gutes Gefühl hat und das Bauchgefühl würde einen meistens ja schon warnen, wenn da irgendwas im Argen liegt, dann ist es auch immer besser als zu drängen. Aber damit muss man erstmal klarkommen, dass man halt wirklich nicht mehr die Nummer eins ist. Und was dann noch wegfällt und was das manchmal schon so eine Trauer entstehen lässt, ist halt so diese kuscheligen Einheiten, die werden natürlich viel, viel weniger. Also der Körperkontakt, mittlerweile bin ich richtig dankbar, wenn mein Sohn mich mal irgendwie drückt und in den Arm nimmt. Das sind dann so Momente, die man dann auch wirklich bewusst wieder genießt. Aber das ist tatsächlich, finde ich, das Schwierigste an dieser ganzen Sache, dass das irgendwie wegfällt, weil es ist einfach schon schön, ein kleines Kind auf dem Schoß zu haben und dieses Vertrauen und diese Nähe zu spüren. Und das ist schon schwierig, wobei ich jetzt ein Kind, was über den Kopf größer ist als ich, auch eigentlich nicht mehr auf den Schoß nehmen möchte.
Ja, das ist spannend, dass du sagst. Ich habe ja auch tatsächlich fokussiere ich teilweise Körperkontakt, gerade mit den Männlichen, wo ich auch tatsächlich gelesen habe, dass die sehr wenig Körperkontakt kriegen, aber es eigentlich brauchen. Aber natürlich ist es anders, ob ich jetzt ein Muskelpaket neben mir liegen habe, was eben Kopf größer ist und ein paar Kilo schwerer ist und mich eigentlich tragen könnte, theoretisch. Aber ja, es wird anders. Und dieses, das ist, erlebe ich vor allem auch sehr viel im Beratungskontext, diese Frage, ich bin nicht mehr Nummer eins so und jetzt sind die Kontakte, die Referenzwerte teilweise mehr die Freunde und das kann ja auch einfach sehr unterschiedlich sein. Das ist ja ein Prozess, mit dem wir, wie du sagtest, das war ja eigentlich unser Ziel. Wir dürfen uns daran erinnern, dass das eigentlich unser Ziel war.
Genau, also ich finde, das ist immer so wichtig, sich zu hinterfragen, was will ich eigentlich? Will ich meine Kinder von mir abhängig machen für später und dann kommen sie nicht alleine klar? Will ich, was ich halt wirklich ganz vertrackt finde, ist, wenn man irgendwie Kinder auf Dankbarkeit polt und immer denkt, die müssen doch dankbar sein und deshalb müssen die jetzt mit mir diesen Kaffee nachmittags trinken. Die sollen doch dankbar sein, was ich alles für sie gemacht habe. Und dann, wenn wir diese ganzen Dinge zu sehr forcieren, dass sie denken, sie müssten sich jetzt irgendwie auch um uns kümmern, dann setzen wir ihnen einfach so einen großen, schweren Rucksack auf, den sie ihr Leben lang nicht loswerden. Und auch daran sollten wir uns immer erinnern. Also mir hilft da tatsächlich diese Frage, das beschreibe ich auch ein bisschen genauer im Buch, dass man sich einfach vorstellt, was möchte ich eigentlich, wenn ich 60, 70 bin und meine Kinder ausgezogen sind? Möchte ich, dass sie mich besuchen kommen oder mit mir telefonieren, weil sie meinen Rat wollen, weil sie gerne sich mit mir unterhalten, sich bei mir wohlfühlen? Oder möchte ich einfach, dass es aus so einer Verpflichtung heraus ist, jeden Sonntagnachmittag gehen wir jetzt zu Oma und dann gibt es da weichgekochtes Gemüse oder was weiß ich, was man dann da so hat. Also
die Boomer-Baba.
Ja, wir sollten uns das einfach irgendwie fragen, wie soll unser Verhältnis später sein? Und da sollten wir dann auch jetzt die Weichen für stellen, dass das einfach so auf Augenhöhe ist. Und das finde ich einfach total wichtig, dass wir da, je mehr wir die Kinder loslassen und ihnen zeigen, hey, ich vertraue dir, dass du alleine klarkommst. Und wenn ich bin einfach da als Basis, umso eher werden sie diese Basis dann auch annehmen, also dieses Angebot.
Voll schön. Du hast gerade von einem Rucksack gesprochen und ein Thema, fand ich, hast du sehr schön in dem Buch aufgegriffen, was ich auch aus dem Beratungskontext sehr gut kenne und einen sehr differenzierten Blick braucht. Du schreibst von Begleiten, nicht beschützen, dass wir sie scheitern lassen dürfen und das Aufopfern oder dieses extreme Kümmern wollen auch eine Form der Kontrolle ist.
Ja, das ist was mir total wichtig ist. Da schreibe ich ja auch schon länger drüber, über dieses, dass viele Mütter, natürlich nicht alle, aber viele Mütter, für die sind Kinder so Projekte. Das ist ja auch statistisch bewiesen, einfach auch durch die Tatsache, dass man immer später und immer bewusster Kinder bekommt und dann manchmal auch nur ein Kind. Und natürlich wird dann da irgendwie was rein investiert. Und das funktioniert in der Pubertät so gar nicht mehr. Also das ist tatsächlich auch gibt es da Studien zu, dass da dann erst recht der Abnabelungsprozess manchmal auch äußerst brutal sein kann, um sich sozusagen davon zu befreien. Und da halte ich auch nichts von, weil dieses, ich opfer mich für das Kind auf, man sieht dann später, man hat das Gefühl, das Kind ist undankbar, das musst du es doch anerkennen, was ich alles für das Kind getan habe. Und das löst halt manchmal ganz oft dieses Gegenteilige aus, dass das Kind dann einfach sagt, ich ertrage das nicht, dieses ich muss dankbar sein, das ertrage ich nicht. Und dann gehen sie weg und dann kommt dieser Loslöseprozess sehr schmerzhaft und auch sehr abrupt. Und dann fällt man natürlich, wenn das Projekt wegfällt, in ein ganz tiefes Loch, also dieses berühmte Empty Nest, weil man einfach wirklich die Hauptaufgabe von einem wegbricht. Und das kann man sich ja vorstellen, wie doll das auch wehtun kann. Denn wir wollen nicht überflüssig sein. Wir alle wollen irgendwie gebraucht werden. Und da ist es auch total wichtig, dass man frühzeitig anfängt, dem Kind halt diese Bürde nicht aufzuerlegen und auch sich selber einfach, ich sage da in dem Buch ganz salopp, get your own life. Und es ist halt einfach, wir sollten immer unser eigenes Leben haben. Auch um ein gutes Vorbild zu sein für das Kind. Wenn unsere Kinder sehen, Mama kann sich gut um sich selber kümmern und die macht das so und so, dann wissen die Kinder auch, okay, ich darf mir auch Pausen rausnehmen und ich darf mich auch gut um mich selber kümmern und nicht immer nur um alle anderen kümmern. Also das ist ja auch was ich eigentlich meinen Kindern sehr gerne auf den Weg geben möchte, dass sie lernen, sich um sich selbst zu kümmern und sich nicht zurückzustellen, denn wir sind wichtig. Das finde ich einen ganz wichtigen Gedanken.
Was würdest du denn empfehlen? Und auch eben dieses rechtzeitig ein bisschen, was du sagst. Und das Buch, ich glaube, du schreibst für Eltern ab 9 Jahre oder 8 Jahre, weiß ich nicht.
Ja, also das ist ja, das lässt sich ja tatsächlich eine Entwicklungsphase, eine Manie auf das Jahr genau bestimmen. Ja. Aber es ist ja schon so ab Beginn der Vorpubertät, die setzt je nach Kind mit manchmal sogar schon mit 8 Jahren ein, mit 9 Jahren ein, mit dem Übergang auf die weiterführende Schule ist es manchmal so ein richtiger Bruch, wo sie ganz plötzlich sehr selbstständig werden. Und ist tatsächlich so dieses Alter, wo man zum ersten Mal damit konfrontiert wird, mein Kind kommt alleine klar, mein Kind braucht mich nicht mehr bei allen, zieht sich nachmittags mehr ins eigene Zimmer zurück. Und ich denke, je früher wir anfangen und dann am besten wir hören gar nicht erst auf, damit uns selber wichtig zu nehmen und unser eigenes Leben zu haben, denn wir sind ja immer mehr als nur Mama und ich finde das total wichtig. Ich habe letztens ein Interview gelesen, ich glaube, das war Rihanna, die hatte gesagt, sie weiß gar nicht mehr, wie es sich eigentlich anfühlte, was für eine Person sie war, bevor sie Kinder bekam. Und da habe ich gedacht, so ja, das ist tatsächlich, was man so ein bisschen aus den Augen verliert, gerade in dieser intensiven Phase. Und wenn man dann mehrere Kinder kurz hintereinander hat, also meine beiden Großen kamen im Abstand von 2 Jahren, das war schon eine sehr intensive, anstrengende Phase, wo man sich selbst halt aus den Augen verliert. Aber eigentlich sollten wir uns immer daran erinnern, wer sind wir eigentlich noch? Und dann auch diese Anteile einfach pflegen und uns um uns kümmern, genauso wie um die Partnerschaft natürlich. Ne? Also das ist auch kein Zufall, dass die meisten Partnerschaften zerbrechen, wenn die Kinder ausziehen und wenn das erste Kind auf die Welt kommt, weil das einfach so Momente sind, wo so ein Umbruch stattfindet. Und das ist auch was habe ich auch fürs Buch für recherchiert, wie man das eigentlich machen kann und da sich ein bisschen mehr drauf besinnen kann.
Ja, das fand ich auch sehr schön, den Teil in dem Buch, dass es, und das ist auch so eine Message, wo ich ja immer sage, spätestens wenn die Kids in die Wackelzahnzeit kommt, wie du sagst, die erste Zeit ist so intensiv und dass man sich da ein bisschen verliert und ich glaube, gerade wir bedürfnisorientierte Eltern auch noch einen Ticken mehr vielleicht. Wir wollen es wirklich gut machen und dieser Aspekt eben ein Projekt machen, es wirklich gut machen. Und dann vielleicht auch mal durchatmen und wieder eben gucken, wo stehe ich? Was sind meine Interessen? Wozu habe ich Lust? Und inzwischen gibt es ja auch die Studien, die zeigen, dass wir als Eltern feinfühliger sein können, wenn wir eben nicht 24/7 an den Kindern sind. Wenn wir, und ich kann das so sehr beschreiben, ich kann ganz klar sagen, ich spreche ungern von besser oder schlechter, aber ich bin eine bessere Mama, wenn ich auch arbeiten darf.
Das ging mir zum Beispiel auch immer so. Und ich finde, das ist einfach, man sollte regelmäßig so Bestandsaufnahmen machen, um einfach zu sehen, was ist mir wichtig, was möchte ich vielleicht auch ein bisschen mehr machen. Und das ist auch so eine Sache, für eins von den vielen Interviews, die ich fürs Buch geführt habe, war auch einfach der Tipp, dass man von Anfang an mit seinem Partner planen sollte, wer hat wie viel Freizeit, weil es gibt ja auch diesen berühmten Freizeitgap zwischen Männern, also Müttern und Vätern. Das weiß ich aus auch von meinem Ex-Mann, aus Gründen auch mein Ex-Mann ist. Der ist nämlich nach der Geburt des ersten Kindes konsequent immer weiter einmal die Woche mit seinen Kumpels in die Kneipe gegangen. Und ich habe mich die ersten Jahre überhaupt nicht getraut, wegzugehen, also und sowas. Also, und als ich diesen Tipp bekam bei der Recherche, habe ich gedacht, ja, das ist total wichtig, auch die eigene Freizeit irgendwie mitzuplanen und gerecht aufzuteilen. Und spätestens wenn die Kinder uns dazu mehr Freiheiten schenken, spätestens dann sollten wir dann auch sagen, okay, jetzt mache ich das aber wirklich, auch wenn ich es bisher verpasst habe.
Ja, absolut. Und auch für die Kinder ist das schön. Ich erinnere mich gerade, mein mittleres Kind war letztes Jahr mit auf der Buchmesse und hat mich sozusagen voll in meinem Element erlebt, in meinem Glück. Und dann hat er gesagt, Mama, wenn du auf so Messen bist, das ist so schön mit dir. Also, dass die Kinder mich auch nochmal in anderen Rollen als in der Mama-Rolle erleben.
Genau, das finde ich auch so wichtig, weil dann können sie sich ja auch selber viel besser fragen, wie will ich eigentlich später mal sein? Und ich halte ja häufiger so Vorträge und bei einem Vortrag, da habe ich über Vereinbarkeit für Wissenschaftlerinnen gesprochen. Und die waren alle so Ende 20 und die sagten zu mir, sie wissen wirklich nicht, ob sie Kinder kriegen wollen. Also einmal wegen dieser Rahmenbedingungen, das würde sie abschrecken. Das war klar, das habe ich erwartet. Aber dann haben sie wirklich, und das waren 20, 25 junge Frauen, und die waren alle dieser Meinung, nee, wir wollen uns auch selber nicht aufgeben, weil alle Mütter, die wir kennen, die sind immer nur erschöpft und kaputt und die können sich selber nicht mehr verwirklichen. Und so wollen wir nicht sein. Und da habe ich gedacht, so okay, wenn das Bild ist, was wir Mütter in der Öffentlichkeit an jüngere Frauen weitergeben, das ist ja schon wirklich bedenklich. Umso wichtiger finde ich, dass wir das unseren Kindern auch vorleben, dass es halt nicht so ist, weil was ist denn das? Was ist denn das für ein Bild, was man da einfach den nachfolgenden Generationen vermittelt? Also auch so diese Erwartungshaltung, man muss so sein, man muss alles aufopfern.
Ja, absolut. Was würdest du sagen, sollte man vermeiden, wenn man loslassen darf?
Man sollte einmal natürlich das Klammern vermeiden und diese völlige Fokussierung. Aber genauso darf man auch nicht die Gefahr laufen, dass man das zu locker nimmt, dass man Dinge übersieht. Also wenn man dann einfach sagt, okay, mein Kind geht halt jetzt jeden Nachmittag in sein Zimmer und das ist ja auch bequem, ich kann dann meinen Kaffee trinken, das ist ja auch bequem und ich genieße das auch sehr, ich arbeite ein bisschen mehr, ich mache aber auch sehr viel mehr Sport als früher. Aber trotzdem sollte man nie aufhören, auf sein Bauchgefühl zu hören und dann doch immer Momente zu suchen, wo man mit den Kindern redet. Also man sollte einfach immer dranbleiben. Sie machen es einem schwerer, dran zu bleiben. Und was gar nicht funktioniert, sind so Verhörsituationen. Da machen sie mich erst recht dicht. Das muss, man muss Situationen kreieren, wo sie nebenbei mit einem reden können. Autofahrten. Ja. Nun habe ich kein Auto, sowas gibt es bei uns nicht, aber Fahrradfahrten funktionieren tatsächlich ganz gut. Oder zusammen Altpapier wegbringen, zu sagen, komm, ey, hilf mir doch nochmal, ich habe was Schweres im Supermarkt zu kaufen, ich brauche Tragehilfe, zusammen zu kochen. Mein älterer Sohn hat das Hobby neuerdings, Zwiebeln zu schneiden. Wieso auch immer, ist sehr praktisch für mich. Aber er genießt es total, da mit mir zusammen zu stehen und wir kochen abends und dann manchmal erzählt er auch nichts und dann stehen wir einfach nur zusammen da. Aber auch das ist irgendwie total schön. Und manchmal erzählt er in den Momenten was. Und das Wichtige ist, dass wir nicht den Fehler machen, diese Momente zu verpassen und dann irgendwie das Handy zu nehmen und abgelenkt zu sein. Dann sollten wir halt auch wirklich präsent sein, wenn sie sich uns öffnen. Und das ist tatsächlich eine Herausforderung, dieses zu sehen, wann will mein Kind sich eigentlich öffnen. Und das muss man so ein bisschen üben. Und das geht halt gut, indem man diese beiläufigen Situationen irgendwie kreiert. Und vom Schlafen gehen. Das ist der Klassiker, das Kind soll endlich schlafen, ich will Feierabend. Und dann fällt ihm um 22.30 Uhr ein, er muss mir noch ganz viel erzählen. Das ist manchmal anstrengend und das ist nicht immer der richtige Zeitpunkt für einen selber, aber diese Momente sollte man dann schon ernst nehmen.
Ja, das sind so Andockungsmomente tatsächlich schaffen. Bei uns sind auch genau bei der Fütterung auf jeden Fall. In diese jungen Menschen essen wir auch ohne Auto, ich Fahrradanhänger voll. Und gleichzeitig, ich finde es auch genau sehr spannend und es passt hier auch nochmal sehr gut in diesen Bereich. Hier im Podcast und auch in meinen Beratungen sind sehr viele Familien auch mit neurodivergenten Kindern. Da finde ich, ist es oft noch ein bisschen schwieriger, weil auf der einen Seite haben neurodivergente Eltern oft die Erfahrung gemacht, dass ihre Kinder halt doch ein Ticken mehr brauchen und sie vielleicht doch noch ein Gefühl haben und die Kinder vielleicht doch noch ein kleines Stückchen mehr Begleitung brauchen. Und dann hören sie immer wieder, du musst nur loslassen. Ist nicht immer die Lösung.
Weiß nicht. Also da ich einen neurotypischen Sohn habe, der Älteste, und zwei Neurodivergente, und ich bin auch selber ADHSlerin. Also von daher weiß ich selber, wie das ist und womit man da zu tun hat und auch wie die Unterschiede sind. Ja. Also wenn ich sehe, wie das bei meinem Großen ist und wie viel anders das ist. Aber wenn man genau hinguckt, sind es die gleichen Prinzipien. Man muss ein bisschen aufmerksamer sein. Es ist manchmal, muss man vielleicht so kleine Umwege gehen, aber die Prinzipien sind halt tatsächlich dieselben. Das habe ich festgestellt. Was ich total wichtig finde, ist, dass man sich für die Hobbys der Kinder interessiert.
Ja. Das geht bei den neurodivergenten Kindern, die sind ja sehr in ihren Hobbys.
Genau, das finde ich total wichtig, auch wenn einen selber dieses Hobby nicht interessiert. Also wenn das Kind dasteht und mit einem zeigen will, was es bei Minecraft Tolles gebaut hat und dann ist es irgendwie eine Unterwasserfabrik und man denkt so, ja, okay, es ist ein bisschen langweilig und ich verstehe es auch nicht so richtig. Trotzdem dranbleiben, sich das erklären lassen und man lernt viel über das Kind und sie nehmen das unglaublich dankbar auch wahr. Also mein Mittlerer spielt leidenschaftlich gerne Tischtennis und zockt mich gnadenlos ab, aber trotzdem gehe ich mit ihm gerne ins Freibad und spiele mit ihm eine Runde, weil genau in diesen Momenten erzählt er dann auch was, er versucht es mir beizubringen und dann hat man dann diese Nähe. Also das finde ich total wichtig und auch eine gute Methode, an Kontakt mit den Kindern zu haben, indem man sich für ihre Hobbys, ihre Musik interessiert. Es kann genauso gut sein, dass wenn sie älter sind und dann eine Serie gucken, dass man sagt, hey, ich guck mal ein bisschen mit, was guckst du eigentlich?
Wir gucken gerade so einen lustigen Lehrer. Allmann?
Ah, das ist, ist das nicht, dass es auch auf TikTok und sowas gibt?
TikTok sind wir beide nicht.
Nee, also ich...
Serie. Aber ich fand das total spannend.
Ja.
Ich habe nämlich meinem Kind dann gesagt, du, ich habe früher Türkisch für Anfänger geguckt. Wollen wir es mal gucken? Und dann meinte mein Kind nach 2-3 Folgen, du Mama, da ist so viel Rassismus drin, das kann ich gar nicht gucken.
Das ist total interessant. Ja, ja. Also sieht man, dass es doch ein bisschen vorangeht bei uns in der Gesellschaft und sowas. Aber ja. Das ist total, also sowas finde ich auch total spannend. Also ich gucke mir mit meinem Sohn immer gerne solche Sachen dann an und wir haben jetzt angefangen, zusammen mal abends die Tagesschau zu gucken, ja, zum Beispiel, und so auszutauschen. Und diese Sachen muss man einfach suchen. Also ich finde auch bei dieser ganzen Mediensache einfach mal gucken, was macht mein Kind da eigentlich. Ich habe mir von meinem Sohn Snapchat erklären lassen, weil ich da überhaupt gar keinen Zugang zu hatte. Und dann kommt man ins Gespräch über die Sicherheitseinstellungen. Aber der Anfang sollte halt nicht sein, ey, du musst darauf achten und darauf achten und darauf achten. Und das ist so gefährlich, weil dann machen sie dicht. Sondern dass man erstmal fragt, was ist dir denn daran wichtig? Und wieso machst du das? Und das versuchen zu verstehen. Und dann sind sie viel aufnahmebereiter, dass man dann sagt, hey, hast du mal daran gedacht, wenn die da bei Snapchat deinen Standort sehen können, das immer so geil ist. Und dann kommt man halt ganz anders ins Gespräch und dann erreicht man sie auch eher. Das, finde ich, ändert sich total in der Pubertät, wie man da, also man kann, Jesper Juhl hat das ja auch mal gesagt, man kann nur bis 12 erziehen und danach erntet man, man, was man vorher gesät hat. Und das merke ich auch bei meinen Kindern, dass es wirklich so ist. Dass das Klassische in dem Sinne, ich will es irgendwie erziehen, ich will ihm was mitgeben, dass das nicht mehr so richtig funktioniert.
Es ist einfach intensive Beziehungsarbeit. Ich würde nicht sagen, dass man danach sozusagen nur noch erntet, aber diese klassischen Erziehungsgeschichten gehen nicht mehr und dann fängt noch intensiver die Beziehungsarbeit einfach an.
Also man muss erstmal richtig in Beziehung treten, bevor man dann auch über sowas wie Sicherheitseinstellungen im Social-Media-Bereich reden kann, weil von uns belehrt werden wollen sie nicht. Jugendliche denken ja auch immer, sie hätten über alles Ahnung und alle anderen haben keine Ahnung.
Das ist eine Challenge für mich.
Also das finde ich auch manchmal echt hart und anstrengend. Sie sind so überzeugt von ihrem Standpunkt und deshalb, da ist es völlig kontraproduktiv, ranzugehen und zu sagen, nein, deshalb und deshalb und deshalb, sondern das muss man wirklich übers Gespräch machen und das ist auch ein Lernprozess, den man da irgendwie durchziehen muss.
Absolut. Was ich ja auch immer super spannend finde, ich am Ende von meinem Podcast gerne auch meine Gäste fragen und ich finde in diesem Bereich auch nochmal super spannend. Kannst du dich erinnern, wie du durch die Zeit begleitet worden bist?
Ja, ich habe tatsächlich sehr viel, als ich das Buch geschrieben habe, reflektiert. Also ich habe auch in dem Buch sehr viele persönliche Gedanken. Ich habe zwar viele Tipps recherchiert, aber ich finde immer, wenn man was liest und man sieht, da hat jemand die Gedanken und die Gefühle, die ich auch habe, dann fühlt man sich gleich aufgehoben. Und
ja, absolut.
Ich sage ja auch mal, meine Bücher sind immer so eine Art auch Selbsttherapie. Also ich habe auch sehr viel geguckt. Ich habe auch alte Tagebucheinträge von mir gelesen. Ich finde das auch sehr, sehr empfehlenswert, weil dann versteht man, man kann sich viel besser einfühlen und immer zu überlegen, was hat mir eigentlich damals gut getan. Und ich habe schon einiges festgestellt. Meine Eltern haben vieles sehr, sehr richtig gemacht. Die haben mich sehr selbstständig erzogen und auch sehr früh sehr selbstständig werden lassen. Aber zum Beispiel hat meine Mutter immer sehr das Gespräch so auf Freundinnenhöhe gesucht. Das war auch damals in den 90er Jahren, glaube ich, sehr im Trend, dass man so meine Mutter, meine beste Freundin. Und ich fand das nicht gut. Ich habe immer gesagt, ja, du, ich will, sie wollte dann auch zwischenzeitlich, dass ich sie beim Vornamen nenne. Das war auch so ein Trend. Das war, glaube ich, so in den ganzen 90ern so. Und da habe ich immer gesagt, so, ich habe so viele Freundinnen, und ich habe nur eine Mama und ich möchte eigentlich weiter, dass du meine Mama bist und nicht meine Freundin bist, weil das ist doch auch was ganz Einzigartiges. Und sich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen, hilft dann ja auch, wie man vielleicht sein Verhältnis mit seinen Kindern gerne haben möchte. Und mir hat das tatsächlich so gezeigt, okay, sich anbiedern bei den Kindern, das durchschauen sie sofort. Wir sollten schon da immer irgendwie auch ein Stück authentisch und als Eltern bleiben. Und ich habe rückblickend gemerkt, meine Eltern haben mir nicht genug Möglichkeiten zum Abgrenzen gegeben. Die waren immer sehr offen. Ich glaube, ich hätte ich sie schockiert. Also ich konnte mit nichts schockieren, egal. Ich habe da die Musik gehört, die sie früher gehört haben. Und diese ganzen Sache. Ich glaube, ich hätte sie nur schockieren können, wenn ich in der Jungen Union eingetreten.
Ich bin in die Kirche wieder eingetreten. Ich bin mit 18 zur Kirche gekommen, wo meine Mutter ausgetreten ist. Hat sie geschockt.
Ja, ich habe mich auch tatsächlich konfirmieren lassen, weil mein Vater nicht wollte, dass ich konfirmiert werde, zum Beispiel. Das, solche Sachen. Wir hatten eine Wette laufen. Er wollte mir irgendwie 1000 Mark geben und ich habe gesagt, wenn ich mich konfirmieren lasse, verdiene ich mehr Geld. Aber es war eigentlich dieser bewusste Akt, mal was zu machen, was meine Eltern nicht gut finden. Und ich finde, wir sollten unseren Kindern tatsächlich diese Reibungsflächen tatsächlich manchmal vielleicht auch ganz bewusst bieten, dass sie sich auch ein bisschen austoben können und ausüben können. Also das ist mir beim Buchschreiben auch einfach wichtig geworden und auch beim Rückblick auf meine eigene Jugend, dass ich mir manchmal tatsächlich ein bisschen mehr auch Grenzen gewünscht hätte. Sie waren tatsächlich sehr anti-autoritär. Sie haben mich sehr viel alleine entscheiden lassen. Und manchmal hätte ich gern ein paar mehr so Leitplanken gehabt.
Oder sehr klare Positionierung. Also das merke ich, fordern meine Kinder manchmal an manchen Stellen. Mhm. So Leitplanken, Positionierung ist das für mich. Für uns ist tatsächlich so teilweise feministische Themen, wo ich vieles Vertrauen brauche, dass sie irgendwann so, aber wo auch hitzige Diskussionen sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es auch sehr, sehr herausfordernd, junge Männer da sozusagen selbstbewusst und feinfühlig und stolz Mann zu sein und gleichzeitig feinfühlig ins Leben zu begleiten.
Ja, also ich finde, da hat sich auch super viel verändert einfach. Und da achte ich tatsächlich sehr drauf, ihnen da einfach meine Position, aber nicht halt nie dieses Oberlehrerhafte. Ja. Das ist halt, finde ich, einfach so wichtig. Aber sie macht es total gut. Also meine Jungs zum Beispiel, bei denen an der Schule ist es auch so, obwohl es in Schleswig-Holstein verboten ist, die alle Lehrkräfte gendern, konsequent, bei Elternabenden, bei der Einschulungsfeier aufs Gymnasium. Also das ist total cool. Die haben auch eine
große Regenbogen. Verboten offiziell bei uns.
Das ist in Schleswig-Holstein verboten.
Sehr schön.
Man muss in den Klausuren müssen die Lehrkräfte dafür sogar Fehler anstreichen. Und die haben das irgendwie, sind die da sehr revolutionär. Die haben auch eine große Regenbogenflagge vor der Schule. Und dann feministischer Kampftag ist da ganz viel Graffiti auf dem Schulhof. Also das ist eine sehr, sehr coole Schule und dadurch sind meine Jungs da gut geprägt, die sind sie gut aufgehoben, weil die gendern nämlich auch ganz selbstverständlich. Also der Elfjährige letztens beim Abendbrottisch, das fand ich sehr cool, hat konsequent von SchülerInnen gesprochen. Das krieg noch nicht mal ich hin. Und das war, fand ich, also habe ich gedacht, okay, das ist schon, wenn die das so natürlich übernehmen, weil es ihnen vorgelebt wird, besteht ja doch noch Hoffnung, dass sich irgendwas verändert.
Es hat total viel Spaß gemacht. Ich könnte noch ewig weiter, aber ich habe gerade die Informationen gekriegt. Ich darf mich mehr auf den Punkt. Aber allen, denen das genauso viel Spaß gemacht hat und die das so lieben, ich halte jetzt das Buch, was gerade bei mir angekommen ist, in die Kamera, aber im Podcast hört man das ja nicht. Ich mag euch absolut das Buch empfehlen, sagt zum Abschied leise Yippie. Und Yippie ganz groß geschrieben. Also man muss es nicht nur leise sagen. Genau, was wir feiern können, wenn unsere Kinder langsam groß werden. Ich habe es total gerne gelesen. Ich kann allem unterschreiben. Und wir haben jetzt überwiegend über die Kinder gesprochen, aber du hast auch, Wechseljahre stehen an bei uns Frauen, die eigenen Prozesse und so. Und das hast du auch toll rein. Also
ich habe versucht, alle Bereiche, also es ist auch viel über den Beruf drin und über die Partnerschaft, einfach das als Punkt zu nehmen, sich zu besinnen, wo stehe ich eigentlich? Also so ein bisschen als eine Anleitung zur Zwischenbilanz.
Ja, das ist wahnsinnig schön und ich bin dieses Jahr 40 geworden und...
Ich bin 45 geworden, das ist fast noch schlimmer gewesen.
Aber ich fand dieses Zwischenbilanz, und mit den Kindern und ja, ich mag das sehr gerne, es hat mich sehr angesprochen und ich glaube, alle, die hier zuhören, kann ich es wirklich von Herzen empfehlen. Das wird euch gefallen. Wo gibt es noch mehr von dir? Du hast dieses Buch geschrieben. Wo findet man dich, wenn man das jetzt alles auch nochmal spannend findet?
Genau, ich habe noch ein paar andere Bücher geschrieben, die man alle überall im Buchhandel findet. Und ich schreibe ja als Journalistin viel für den Spiegel und die Süddeutsche. Da liest man auf jeden Fall regelmäßig Texte und auch Meinungstexte von mir. Und ansonsten bin ich sehr aktiv auf Instagram. Einfach mein Name.
Ich danke dir sehr, sehr für dieses Buch und für dieses Gespräch.
Und ich danke dir auch, dass ich kommen durfte.
Yippie, das war ein Gespräch, das mir Spaß gemacht hat. Ich bin mir sicher, du konntest auch etwas für dich mitnehmen. diese Freude. Ich möchte dir wirklich diese Freude mitgeben. Dazu darf gehören, dass es schwer ist, dass du dich verabschiedest von Trauer und trauerst um manche Momente. Aber es macht Freude. Unser Ziel ist es, Kinder in die Welt zu entlassen, voller Zuversicht und Freude. Chaka, wenn du Unterstützung haben möchtest bei dem Thema oder anderen, du findest mich auf meiner Seite www.bindung-beziehung.de und du kannst gerne mein Buch vorbestellen. Jetzt wird es wirklich langsam. Wow, ich werde langsam aufgeregt. Ich freue mich sehr, sehr, sehr darüber. Die nächsten Podcast-Folgen nehme ich dich da auch schon wieder ein bisschen mit. Starke Gefühle, starker Halt, Selbstregulation für dich und dein Kind. Wenn du jemanden kennst, dem diese Podcast-Folge gefallen könnte, teile sie gerne. Lass uns alle gemeinsam Yippie, yeah, rufen. Das tut auch unseren Kindern gut. Damit unterstützen wir auch unsere Kinder in ihrer Entwicklung. Yippie, yeah. Hab einen schönen Tag.